Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Mit Maximilian Rieger. Schönen guten Abend. Mit seiner ersten Medaille hatte Marco Meyer nicht gerechnet. Am Wochenende hatte er bei den Paralympics Silber im Biathlon geholt. Das war überraschend, weil seine eigentliche Paradedisziplin der Langlauf ist. Und so war es dann nicht mehr ganz so überraschend, dass er heute wieder eine Medaille geholt hat, genauso wie die jüngste im Team. Frank Hollmann fasst den Tag in China zusammen.
Die deutschen nordischen Sportlerinnen und Sportler sammeln weiter Medaillen. Erst holte Marco Meyer Silber im Sprint in der stehenden Klasse.
Ich hatte es mir irgendwie gewünscht, weil ich ja schon mich auf den Sprint hier fokussiert habe und gehofft habe, dass ich ein gutes Rennen mache. So, die Zielgerade wurde auf einmal immer länger, länger und länger. Ich dachte, jetzt kannst du jetzt irgendwann mal die Zielgerade bitte kommen. Aber es hat Gott sei Dank gereicht.
Für den 22-Jährigen vom SV Kirchzarten war es bereits das zweite Silber bei diesen Spielen in den Bergen nördlich von Peking. Bereits die dritte Medaille holte sich die jüngste im deutschen Team. Nach zweimal Silber gewann die erst 15-Jährige Lynn Katzmeier diesmal Bronze im Langlaufsprint der Sehbehinderten.
Ja, es fühlt sich auf jeden Fall sehr gut an. Ich freue mich gerade echt und natürlich fühle ich mich jetzt auch dementsprechend fertig.
Für ihre Teamkameradin Leonie Walter blieb nur der undankbare vierte Platz. Die 18-Jährige aber wird es verschmerzen, nach ihrem Sensationsgold gestern im Biathlon. Damit hat das deutsche Team nach 5 Wettkampftagen bereits 13 Medaillen eingesammelt. So eine Zwischenbilanz habe man gar nicht erwartet, erklärte der Präsident des Deutschen Behindertensportverbandes Friedhelm Julius Beucher. Und das Team hat noch weitere Medaillenchancen, zum Beispiel im alpinen Skisport mit Slalom und Riesenslalom.
Das Podest verpasst hat Slalomfahrer Linus Strasser beim Nachtslalom in Flachau, kommt er aber unter die Top 10 beim Sieg eines Norwegers. Erich Wartusch berichtet.
Bis zur letzten Kuppe fuhr Linus Strasser richtig stark, dann warf ihn ein kleiner Fehler zurück. In der Endabrechnung Platz 9 für den Münchner, während sein Teamkollege Anton Tremmel 20. wurde. Startnummer 21, 21 Jahre alt und eine kleine Sensation. Atle Lie McGrath gewinnt den Nachtslalom und damit zum ersten Mal im Weltcup. Der Norweger zeigt einen fulminanten zweiten Durchgang und holt den eigentlich schon wie den sicheren Sieger aussehenden Österreicher Johannes Strolz noch ein. Der führte mit fast einer Sekunde nach Lauf 1, fuhr aber zu fehlerhaft und musste auch noch Olympiasieger Clément Noël aus Frankreich und den Schweizer Daniel Juhl passieren lassen.
Der Mittwochabend ist eigentlich für die Champions League reserviert. Eintracht Frankfurt durfte aber heute praktisch das Vorprogramm liefern am frühen Abend in der Europa League und hat sich in Sevilla eine gute Ausgangslage für das Achtelfinal-Rückspiel erarbeitet. Martina Knief über den 2:1-Sieg.
Teil 1 der Achtelfinalaufgabe hat Eintracht Frankfurt gelöst und sich damit eine sehr gute Ausgangsposition für das Rückspiel in einer Woche geschaffen. Philipp Kostic traf nach 14 Minuten mit einem Schuss fast von der Torauslinie ins lange Eck. Nach einer halben Stunde konnte Nabil Fekir ausgleichen. Daichi Kamada erhöhte wenig später auf 2:1 für Frankfurt. In der zweiten Halbzeit hatte Raphael Boré erst mit einem Handelfmeter und später mit zwei weiteren Chancen die größten Möglichkeiten, aber er machte den erlösenden dritten Treffer nicht. Sevilla agierte druckvoll, aber ohne echte Torchance. So hat Eintracht Frankfurt im Rückspiel gute Chancen, das Viertelfinale der Europa League zu erreichen.
Und in der Champions League hat Manchester City den Einzug ins Viertelfinale geschafft. 0:0 gegen Sporting Lissabon nach dem 5:0 Hinsieg. Das Spiel zwischen Real Madrid und Paris Saint-Germain läuft noch. Da steht es kurz vor Schluss 3:1 für Real. Das würde auch zum Einzug ins Viertelfinale reichen. Es ist die Ursünde des DFB in jüngerer Zeit, die Sommermärchenaffäre. 6,7 Millionen Euro, die von einem Konto von Franz Beckenbauer in Katar gelandet sind und die der DFB später dann praktisch erstattet hat. Ob mit diesem Geld Stimmen für die WM 2006 eingekauft wurden, ist unklar. Auch eine Untersuchung der Kanzlei Freshfields hat keine Aufklärung gebracht. Kurz vor dem DFB-Bundestag am Freitag taucht aber jetzt ein weiteres Freshfields-Gutachten auf. Thomas Kistner mit den Hintergründen.
7 Millionen Euro. So viel hat der DFB an die Kanzlei Freshfields bezahlt, damit die Vorgänge rund um die Sommermärchenaffäre untersucht. Im März 2016 liefert die Kanzlei einen Bericht ab. Fazit: Es gebe keine Beweise für Stimmenkauf bei der Bewerbung für die WM 2006. 5 Monate später liefert Freshfields aber ein weiteres geheimes Gutachten ab. Ein Rechtsgutachten, in dem es um die Frage geht, ob der DFB von einzelnen Funktionären Schadenersatz verlangen könnte. Dieses Gutachten findet deutlich härtere Worte als der offizielle Report. Mehr als 100 Mal fällt das Wort Pflichtverletzung in Zusammenhang mit DFB-Funktionären. Mögliche Schadensersatzansprüche gegenüber Franz Beckenbauer sind 2016 zwar schon verjährt. Ex-DFB-Präsident Wolfgang Niersbach hatte aber erst im Sommer 2015 Hinweise zu diesen Zahlungen erhalten, die DFB-Instanzen aber nicht darüber informiert. Freshfields sieht darin im Geheimreport eine Verletzung von Informationspflichten, die Schadenersatzansprüche rechtfertigen könnte. Trotzdem rät die Kanzlei von einer Klage ab. Dem DFB sei aus dieser Pflichtverletzung nämlich kein monetärer Schaden entstanden. Fachleute weisen nun aber darauf hin, dass die millionenteure Freshfields-Untersuchung selbst einen Schaden darstellen könnte, weil die ja wahrscheinlich nicht nötig gewesen wäre, wären die damals Verantwortlichen korrekt mit ihren Erkenntnissen umgegangen. Der DFB klagt trotzdem nicht und das Gutachten wird vergessen. Im März 2021 wird zum Beispiel der aktuelle Interimspräsident Rainer Koch zum Gutachten befragt, während der Generalinventur der Firma Esikon. Er habe keine konkreten Erinnerungen an das Gutachten. In seinen Mails und Akten fänden sich noch nicht einmal Hinweise darauf, antwortet Koch. Ex-DFB-Präsident Reinhard Grindel ist aber sicher, dass Koch das Gutachten erhalten hat. Und auf Anfrage teilt Koch jetzt sogar mit, er habe das Rechtsgutachten selbst initiiert. Die Geheimhaltung des Dokuments und die Erinnerungslücken nähren den Verdacht, dass der DFB und die Kanzlei keine Prozesse gewünscht haben, denn vor Gericht hätten für alle Seiten unangenehme Dinge auftauchen können. Das Geheimdokument, das jahrelang verschwunden war, liegt jetzt der Staatsanwaltschaft vor. Die hat auch so viel zu tun, um Licht ins DFB-Dickicht zu bringen.
Informationen von Thomas Kistner. Fußball, Handball, Eishockey, Basketball, Skilanglauf, von all diesen Sportarten und mehr sind in den vergangenen Tagen russische und belarussische Teams ausgeschlossen worden. Ob einzelne Sportlerinnen und Sportler an Wettbewerben teilnehmen dürfen, das unterscheidet sich von Verband zu Verband, was auch davon abhängig ist, wie sehr die Athletinnen und Athleten als Repräsentanten der Staaten wahrgenommen werden. Im Tennis lautet die Formel einzelne, dann neutrale Spieler ja, Teams nein. Wie das umgesetzt wird, hat Heike Uldop beim ATP-Turnier in Indian Wells beobachtet.
Indian Wells am Dienstagabend. She's our 2019 Doubles Champion here in Tennis Paradise. It is Aryna Sabalenka. Aryna Sabalenka betritt den Center Court. Sie ist eine von 8 Spielerinnen bei einem Charity-Event. Es geht um $150.000 für einen guten Zweck. Die Weltranglistendritte wird vom Publikum genauso euphorisch empfangen wie alle anderen. Dass sie aus Belarus kommt, dem Land, das Russland bei der Invasion in die Ukraine unterstützt, scheint keine Rolle zu spielen. Dabei ist der Krieg durchaus ein Thema beim prestigeträchtigen Turnier in der kalifornischen Wüste. Schließlich kommen viele Spielerinnen und Spieler aus Russland, der Ukraine und Belarus, einschließlich des neuen Weltranglistenersten Daniil Medvedev. Der Russe führt seit dem 28. Februar das globale Ranking an. 4 Tage zuvor waren Putins Truppen in die Ukraine einmarschiert. Deshalb hatte Medvedev im Augenblick seines persönlichen Erfolges betont, dass Tennis derzeit nicht so wichtig sei. Anders als andere Sportverbände erlauben es die internationalen Tennisverbände, dass Profis aus Russland und Belarus weiterhin teilnehmen dürfen. Nur die jeweiligen nationalen Verbände sind ausgeschlossen worden. Russland darf deswegen zum Beispiel nicht als Team am Davis Cup teilnehmen. Einzelne Spieler wie Medvedev dürfen aber antreten, ohne Bezug auf ihre Heimatländer. Ihre Nationalflaggen wurden auf der Internetseite des Veranstalters in Indian Wells entfernt. Und der deutsche Turnierdirektor Tommy Haas weiß um die mögliche Brisanz.
Wir werden darauf achten, was während der Spiele passiert. Und sollten bestimmte Leute für irgendwelche Vorkommnisse sorgen, werden wir versuchen, die Situation so gut es geht zu beenden. Aber ich bin optimistisch. Menschen kommen hierher, um großartiges Tennis zu genießen.
Im Frauenfeld spielt unter anderem Diana Jastremska mit. Die Ukrainerin hat die Anfänge des Krieges hautnah miterlebt. Zusammen mit ihrer 15-jährigen Schwester flüchtete sie am 25. Februar aus ihrer Heimatstadt Odessa nach Rumänien. An der Grenze verabschiedeten sich beide unter Tränen von ihrer Mutter, die mit dem Vater in der Ukraine blieb. Vergangene Woche hat Jastremska beim Turnier in Lyon das Endspiel erreicht. Sollte sie in Indian Wells ins Achtelfinale kommen, könnte sie dort auf die Russin Jekaterina Alexandrowa treffen.
Ein Bericht von Heike Oldorp. Und in der Zwischenzeit hat es Real Madrid tatsächlich geschafft. Nach der 0:1 Niederlage gegen Paris Saint-Germain drehen die Madrilenen das Spiel und gewinnen 3:1. Das war Sport aktuell mit Maximilian Rieger. Vielen Dank fürs Zuhören.